Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir schauen hier weiter auf die Themen des Tages mit dem Rechtsphilosophen Christoph Möllers. Weiter bei uns ist auch mein Kollege Axel Ramlo. Wir bleiben bei der großen Impffrage. Wir werden über Monate die Situation haben, dass ein Teil der Menschen geimpft sein wird, ein anderer nicht, weil eben noch nicht dran oder weil man sich dagegen entscheidet, aus welchen Gründen auch immer. Es soll ja keine Impfpflicht geben. Herr Möllers, wäre es aus Ihrer Sicht in Ordnung, Geimpfte in irgendeiner Form zu privilegieren? Also, dass sie dann zum Beispiel schon reisen dürfen, wo andere noch nicht dürfen, dass sie ins Kino gehen dürfen. Man könnte da, glaube ich, eine weite Liste sich überlegen.
Also ich wäre eher skeptisch. Ich glaube, damit würde man im Grunde den Druck auf das System auch nochmal massiv erhöhen. Wenn es sozusagen einen ganz harten Anreiz gibt, man ein besseres Leben zu führen, wenn man geimpft wird, dann wird natürlich der Druck darauf, dass alle früh geimpft werden, viel größer und dann werden die Verteilungskämpfe und die Gerechtigkeitsprobleme auch nochmal viel massiver.
Also aber ich würde eher sagen, wird es nicht automatisch kommen, also sobald es diese Möglichkeit gibt, weil es eben ja wirklich auch einen Unterschied macht. Ich lasse Sie noch einen kleinen Moment zum Nachdenken und spiele nochmal Jens Spahn an, den Bundesgesundheitsminister, der nämlich ermuntert hat, diese Debatte zu führen, auch mit Blick auf diejenigen, die bereits Corona hatten.
Wir müssen diese Debatte führen. Wie gehen wir mit denen um, die immun sind? Wir haben bald 1 Million Deutsche, die es sozusagen hinter sich haben, die Infektion hatten, die beispielsweise nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts aktuell auch nicht wieder in Quarantäne müssten als Kontaktperson. Und die gleichen Fragen stellen sich natürlich bei den Geimpften. Ich kann uns nur ermuntern, diese Debatte auch offen zu führen.
Also offen heißt ja auch,
offen kann man jede Debatte führen, aber ich meine, das Ergebnis würde ich trotzdem nochmal in Frage stellen, weil ich tatsächlich glaube, dass man im Grunde ja von der Gesellschaft ein hohes Maß an Disziplin erwartet, jetzt noch bis zum Sommer, und dass man diese Disziplin und auch so eine gewisse Form von Akzeptanz der sagen schwierigen Verteilung des Impfstoffs, glaube ich, auch nur dann durchsetzen kann, wenn man die Anreize dafür, geimpft zu werden, nicht zu hoch macht. Nicht? Also man entwickelt dann halt irgendwie eine Riesendiskussion darüber, was man alles darf. Und wenn wir dann auf einmal zwei Arten von Leuten haben, die irgendwie normales Leben führen dürfen und die, die es nicht dürfen, dann hat man, und die aber noch sozusagen beide sehr, sehr große Teile machen, dann hat man, glaube ich, von vornherein einen neuen Konflikt in der Gesellschaft, den man, glaube ich, wirklich nicht braucht.
Axel Ramlo, ne? Kommt gleich mit einer Frage, weil hätte man diesen Konflikt nicht eh schon, weil wir im privaten Bereich dieses Problem ja haben werden. Also wen lade ich zum Beispiel auf meine Geburtstagsparty ein? Hast du das nun schon gehabt oder nicht? Wie sieht es bei dir aus?
Ja, aber ehrlich gesagt, ich meine, wir haben, wie gesagt wurde, schon 1 Million Leute, die infiziert waren, aber ich sehe die Diskussion im Grunde gar nicht. Ich sehe auch gar nicht so, dass das jetzt sozusagen das ganz große Thema ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt eine Party machen würde, nur mit Leuten, die immun sind. Es käme mir ein bisschen komisch vor.
Eine interessante Gästeliste. Ich meine, gerade jetzt, wo man nur 5 Leute einladen darf, aber dann könnte man das. Also die Gedankenspiele gibt es. Axel Ramlo, es gibt ja im Prinzip ganz wenige Vorbilder, die wir uns anschauen können. Aber wenn, dann im Bereich der Masern.
Es gibt ja seit dem 1. März diesen Jahres tatsächlich die Impfpflicht für Masern bei Kindern. Wer in entsprechenden Einrichtungen betreut wird, muss bis nächstes Jahr das nachweisen. Aber allerdings reden wir dann wieder nur für die Kitas. Bei den Schulen ist es dann wieder anders, weil es herrscht ja auch Schulpflicht. Deswegen steht dort, es gilt nicht für Kinder und Jugendliche, die einer gesetzlichen Schulpflicht unterliegen. Also man sieht, auch da gibt es dann natürlich wieder andere Aspekte, die vielleicht dann auch die Impfpflicht wieder einschränken. Ein anderes Beispiel, was gerade auch oft herangezogen wird, ist Gelbfieberimpfung. Die muss man zum Beispiel in vielen Ländern Afrikas vorweisen, wenn man einreisen will. Ist aber natürlich auch nur bedingt vergleichbar, wenn wir über die Dimension reden.
Herr Möllers, ich habe es ja schon erwähnt, Freiheitsgrade, das ist ein Buch, das Sie geschrieben haben, sicherlich nicht wegen der Corona-Pandemie, aber im Moment, wenn man Bücher schreibt, in einem Sachbuch fällt, kommt man um ein Corona-Kapitel nicht umher. Ich fand das ganz interessant, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, mit Blick auf diese Frage der Freiheit, der Einschränkung der Freiheit, dass Sie das so interpretiert haben. Naja, eigentlich ist es sozusagen unsere freie Entscheidung, dass wir uns gerade einschränken wollen, um uns eben gesundheitlich zu schützen. Und wir lassen das den Staat halt für uns organisieren. Ich fand diese Interpretation gewagt positiv.
Naja, ich meine, das heißt ja nicht, dass man nicht erstens nochmal festhalten muss, dass wir hier uns auch in eine gewisse Form von Unfreiheit begeben, nicht wahr? Also ich bin jetzt gar nicht so ein Idealist, jetzt so. Drosten hat ja in seiner Schillerrede irgendwie so gesagt, im Grunde, wir sind hier sozusagen frei, unsere Freiheit zeigen wir darin, dass wir uns beschränken. Ich würde sagen, es ist beides, nicht wahr? Also auf der einen Seite haben wir ein massives Maß an körperlicher Bewegungsfreiheit verloren, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon richtig, sich nochmal klarzumachen, dass da nicht irgendwie der anonyme Staat kommt und uns irgendwie was reindrückt und dass wir hier als demokratische Gemeinschaft ja auch mit größter, überwiegenden Mehrheiten eigentlich entschieden haben, uns auf eine bestimmte Art von Verhalten einzulassen, weil wir glauben, dass es für uns besser ist. Nicht? Also ich würde schon sagen, in der Demokratie ist das eine freiwillige Einschränkung, der wir unterliegen, auch wenn sie hässlich ist im Ergebnis. Mhm.
Aber es gibt viele Stimmen, zunehmende Stimmen, die Gewichtung da anders sehen. Ich habe da im Ohr den Historiker René Schlott, der war gestern hier bei uns im Programm im politischen Feuilleton, der sich Sorgen macht, dass der Staat eben mit diesen Lockdown-Maßnahmen in einem bislang unbekannten Maße in das Leben eingreift und dabei auch auf etwas trifft, was er sehr kritisiert, nämlich so eine Art Untertanengeist, der dabei wieder wach wird. Geht Ihnen das zu weit?
Ich finde ja eher bei den Untertanengeist, eher bei den Leuten, die immer vom Staat reden, als sei das irgendwie was Anonymes und sich nicht sehen, dass in der demokratischen Gemeinschaft, in der diese Dinge ja auch alle vermittelt werden muss, im Grunde wir ja auch irgendwie der Staat sind. Und wenn wir der Meinung sind, dass es falsch ist, dann müssen wir uns halt irgendwie politisch mobilisieren. Aber die Mobilisierung sehe ich halt im Moment nicht. Also wenn wir das vergleichen etwa mit der Flüchtlingskrise 2015-16, da könnte man schon sagen, es gibt, glaube ich, unklare Mehrheitsverhältnisse zu der Frage, was da so läuft. Die sehe ich im Moment überhaupt nicht. Mhm. Und dann würde ich schon sagen, also der...
Aber gerade bei Freiheit, wenn ich da einhaken darf, gerade bei Freiheit ist es ja auch sehr wichtig, was eine Minderheit denkt, oder?
Also wenn wir über Freiheit reden. Klar ist wichtig, was eine Minderheit denkt, aber trotzdem ist immer noch so, dass das freiheitsschonendste Verfahren, das wir haben, dass der einfach eine Mehrheitsbildung ist. Das ist ein Dilemma, aber das Dilemma lässt sich, glaube ich, tatsächlich nicht anders auflösen.
Weil Sie gerade Schiller zitiert haben, also vielmehr die Schiller-Rede von Christian Drosten. Ich musste kurz schmunzeln, das kann einem halt passieren. Sie zitieren am Anfang eben auch Schiller bei diesem Kapitel. Das Leben ist der Güter höchstes nicht.
Höchsten Güter keines, genau, ja.
Ja, nicht, also, ja. Alexander Gauland hat das in seiner Rede auch benutzt.
Ja, ja.
Im Bundestag.
Ja, der Erste, der das doch in die Diskussion, ich meine, das Zitat kennt ja eigentlich jeder, aber der Erste, der das in die politische Diskussion gebracht hat, war ja eigentlich erstmal Schäuble tatsächlich am Anfang der Pandemiekrise. Und tatsächlich ist, glaube ich, auch nochmal trotz allem, ich bin, wie gesagt, gegenüber den Maßnahmen nicht so skeptisch, aber trotzdem ist immer nochmal wichtig daran zu erinnern, dass Lebensschutz jetzt auch nicht sagen, was Ultimatives ist, auch in der Systematik des Grundgesetzes nicht.